das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
Ich habe schon 5 Glühwein.
5 nur? Oh, echt jetzt?
Kleine. Kleine Glühwein. KG.
Mann, Mann, Mann.
5G.
Ich bin immer wieder fasziniert davon, Jenny, wenn man so Pferdezeitschriften liest, wie viel unnützes Wissen man da findet. Es ist wirklich spektakulär. Jetzt, ich habe mir jetzt angeschaut, die aktuelle Mein Pferd. Und da gibt es einen Artikel über, was sie schon immer über das Pferdemaul wissen wollten. Also quasi nice to know übers Pferdemaul. Und Punkt 15 ist, die Zunge manövriert das Futter in den hinteren Maulbereich, wo es zu einem Bolus geformt wird. Gemeinsam mit dem Schlundmuskel wird es dann in die Speiseröhre gedrückt.
Das ist ja wie bei dir.
Das erinnert mich an unser Frühstück. Aber
mich auch.
Wir lassen jetzt mal offen, an wen von uns beiden. Und der Manni spielt jetzt die Hymne. Geht gleich schön eklig los. Folge 147 des Pferdepodcasts. Jenny, das Pferdemaul. Pferde können nicht gleichzeitig atmen und schlucken. Da habe ich mich gefragt, können wir das? Wahrscheinlich schon, ne?
Jetzt probiert es wahrscheinlich jeder.
Ja, gleichzeitig atmen und schlucken.
Können wir auch nicht.
In der Regel hat eine Stute 40 Zähne, ein Hengst 42. Können wir mal Zahnvergleich machen?
Der Mensch hat 32, oder?
Weiß ich nicht.
Mein schon.
Was ich ja auch spannend fand, Pferde haben ein Vielfaches der Geschmacksnerven oder Geschmacksknospen im Vergleich zum Menschen, nämlich 35.000 versus 2.000 bis 5.000.
Genau.
Und
deswegen wissen die auch so genau, was sie mögen und was sie nicht mögen.
Ist das so?
Absolut.
Okay, aber ich habe jetzt gelesen, dass die bestimmte Giftstoffe aus dem Heu nicht erschnüffeln können. Da gibt es ja irgendwie solche Blumen oder sowas oder Pflanzen, die sind extrem giftig. Und wenn die im Heu sind, dann
zum Beispiel Jakobskreuzkraut, das würden die frisch auf der Wiese niemals essen. Aber im Heu merken sie es nicht mehr.
Okay, trotz 35.000 Geschmacksknospen. Und die mögen bitter, habe ich gelesen. Im Gegensatz
zu uns.
Ja, gib
dem Pferd mal Grapefruit oder so, das finden die total toll. Dann fangen die manchmal auch an zu flehmen.
Oh Gott, flehmen, das kommt ja auch noch auf mich zu. Aber wir wollen es mal der Reihe nach machen, nicht wahr? Der Reihe nach. Also ich erkläre wieder, Jenny hat es gesagt, einen Begriff aus der großen, weiten Pferdewelt, den ich nicht kenne, aber den ich ganz souverän herleiten werde durch freies Assoziieren und überhaupt. Wir sprechen natürlich über deine Woche mit AC/DC und Klecks. Wie geht's denen so in der Vorweihnachtszeit, in der schmuddeligen Jahreszeit?
Mir ist auch eingefallen, was der AC für ein Auto wäre und der Klecks.
Das machen wir nämlich auch noch. Ich habe, man muss sagen, wir haben Samstagabend und wir haben heute Morgen den Teaser aufgenommen und ich habe das auch mal bei Instagram und bei Facebook gepostet. Es ist jetzt noch nicht so viel Rücklauf, aber über eine Zuschrift musste ich wirklich lachen. Wir haben ja gesagt, wir reden über die Charaktereigenschaften deiner Pferde nochmal. AC/DC und Klecks haben wir ja schon letzte Woche durchgeeiert. Globus und der leider verstorbene Nixon sind diese Woche dran. Und wir haben so dieses Gedankenspiel gemacht, welches Auto wären die Pferde, deine Pferde, wenn sie denn Autos wären? Und ich habe die Frage mal weitergegeben an unsere Hörerinnen, unter anderem bei Instagram. Und da hat doch tatsächlich, warte mal, eine geschrieben, nämlich die Schwarzwaldheide. Also, welches Auto wäre dein Pferd, wenn es ein Auto wäre? Schwarzwaldheide schreibt Kampfpanzer Leopard 2. Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist
bestimmt auch ein Hafi.
Also, du hattest ja bei Nixon noch vorsichtig gesagt, das wäre ein Porsche Cayenne, hast du gesagt. Aber hier wird gleich mit dem Kampfpanzer Leopard 2 gearbeitet. Und unsere Marketing-Sandra, die wir kürzlich im Interview hatten, wo es um den perfekten Instagram-Account ging, die hat auch geantwortet, sie hat geschrieben, ihr Pferd wäre ein Aston Martin.
Oh.
Das ist sowas ganz Vornehmes. Ja. Ist aber, glaube ich, auch britisch und wahrscheinlich, keine Ahnung, fällt auch manchmal aus oder so, weiß ich nicht.
Ja, wenn es britisch ist, auf jeden Fall.
Ist nicht Aston Martin auch mal das James-Bond-Auto gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht.
Habe ich nie geguckt, das war immer irgendwie dasselbe. Am Ende überlebt er und Miss Moneypenny und alle anderen sind tot.
So, wo wir gerade bei Instagram-Feedback sind, es gab ja noch mehr. Wir haben ja auch letzte Woche schon gefragt, was für ein Typ wäre dein, also was macht den Charakter deines Pferdes aus? Und da hat Neles Ponyleben hat über ihr Fienchen geschrieben, sie sei der Lehrmeister, arbeitswillig und freundlich. Das erinnert mich so an den AC/DC bisschen. Und Nicole Ariano, könnte das wohl vielleicht unsere Volontärin sein? Die Europameisterin.
Ja.
Sie hat geschrieben über ihren Ariano, dreckiges Saunickel beschreibt Ari ganz gut, würde ich sagen. Dann hat sie noch so ein Schweine-Emoji dahinter gemacht. Ja, also viel Spaß mit dem Pferdepodcast bei Insta und Co. Wir machen das noch ein bisschen weiter mit den Charaktereigenschaften deiner Pferde, weil ich fand, und wir hatten ja beide auch Spaß dran, dass das ein ganz nettes Gedankenexperiment ist. Wir sprechen aber auch über AC/DC und Klecks, damit legen wir auch los. Und ob wir ein Interview haben, stand jetzt, wir wissen es immer noch nicht. Vielleicht.
Wir gucken mal.
Also es gibt vielleicht eine ganz lange Folge oder es gibt eine etwas kürzere. Wir wissen es wirklich noch nicht. Das kann sich noch auf den letzten Metern ändern. Bevor wir zu den Charakteren Globus und Nixon kommen, AC/DC und Klecks, da bleiben wir uns ja mal ein bisschen treu. Die Woche mit deinen beiden Jungpferden, die Jungpferdeausbildung ist der rote Faden in unserem Pferdepodcast. Wir begleiten die aus dem Pferdekindergarten und über das Graubrot, über das triste Dezembergrau hinweg irgendwann mal zu goldenen Schärpen und goldenen Schleifen. Was hast du mit denen gemacht? Wie sind sie drauf? Sind sie immer noch so guter Laune? Sind sie so dreckig, dass du sie kaum satteln kannst?
Nein, ich habe ja Sand auf dem Paddock. Was für ein Luxus. Sie sind nur sandig, aber nicht sandig. Dreckig. Was habe ich gemacht? Ich war letzten Sonntag mit beiden Ponys in der Stangenstunde. Wir haben das Foto gepostet. Ich war sogar mit dem Klecks in der Stangenstunde. Ich habe mich getraut. Und es war überraschenderweise wirklich gut. Wir sind am Ende auch über drei hintereinander liegende Stangen galoppiert. Hubert war dann zwischendurch ganz mutig und hat das Cavaletti aufgestellt, das in der Mitte war. Und da bin ich dann aber leider vorbeigeritten und habe gesagt, krab's bitte wieder ein, ich traue mich nicht. Mit dem Klecks springen, da habe ich noch ein bisschen die Hosen voll. Aber er hat es gut gemacht mit den Stangen. Und ich muss sagen, es wird langsam immer besser. Ich glaube, der Klecks wird nie ein Pferd sein, der einfach zu reiten ist, der rittig ist, der flufft. Ich glaube, dass wir da nicht hinkommen. Der ist einfach nicht so vom Charakter. Der wird immer so ein bisschen, muss ich jetzt wirklich? Und den muss man immer noch mal bitten, würdest du denn gerne? Und mach doch mal. Aber der Weg dahin, also die Phasen, wo es Spaß macht, ihn zu reiten, werden immer länger. Und die Phasen, wo ich mich wirklich abmühen muss und vor Anstrengung kaum noch japsen kann, werden immer kürzer. Also wir sind auf dem richtigen Weg, auch dank Isabel, die mir wirklich gute Tipps gegeben hat, wie ich ihn reiten soll. Und ich bin auch sehr konsequent. Ich muss mich sehr konzentrieren, wenn ich das Pferd reite. Ich darf mit niemandem schwätzen. Es ist wirklich so, ich muss immer aufpassen und muss sofort reagieren und das hilft. Also wirklich konsequent reiten ist bei diesem Pferd Gold wert.
Reitest du zu nett? Würde ein professioneller Reiter sagen, du reitest zu nett?
Ja. Ja, schon, ist aber nicht unbedingt gut. Also ich glaube, es ist besser, wie auch Hubert sagt ja auch, mach mal einmal Wumms. Pia hat es auch immer gesagt, ich tue mich immer schwer mit diesem Wumms, weil ich bin nicht so der Mensch, der so grob ist. Ich tue mich immer schwer, meine Pferde grob anzupacken. Aber ich glaube, dauerhaft ist es besser, einmal grob und einmal richtig Feuer, dass sie direkt wissen, die meint es ernst. Und bei Klecks muss man halt mal viermal, fünfmal richtig Feuer, bis er weiß, Ach, die meint es ja wirklich ernst. Dann setze ich mich jetzt mal in Bewegung.
Hm.
So ist er halt.
So ein bisschen Gewissensfrage, ob man das will oder nicht, ne? So.
Ja, aber der Erfolg gibt diesem Vorgehen schon recht. Also er wird dann im Laufe der Reiteinheit immer fluffiger. Und am Ende kann ich da, das ist deins. Am Ende kann ich da wirklich draufsitzen und er nimmt mich mit im Trab. Er zieht schön vorne ran und es ist fantastisch, dieses Pferd zu reiten. Also da gerate ich ja dann wirklich ins Schwärmen, wenn der mal läuft, ist der so geil.
Hm. Die Frage ist ja nur so ein bisschen, also würde er besser laufen oder würde er dann irgendwie, also wenn man ihn härter anfasst, würde es dann besser gehen? Das ist ja so, also wahrscheinlich eine Gretchenfrage, vor der ein oder andere steht. Ich weiß nicht, viele werden sich das vielleicht auch gar nicht fragen, weil es für sie gar nicht in Frage kommt. Und für dich spielt es ja, also für dich ist es ja auch keine Option so richtig, ne?
Also dauerhaft nicht, nein. Also ich lasse ihm dann lieber diese Zeit und diesen zweiten Kaffee, wie Alice immer so schön gesagt hat, der braucht einfach noch einen zweiten Kaffee. Hm. Dann gehe ich lieber diesen Weg und lasse ihm diese Zeit, warm zu werden, wie so ein Dieselmotor, und nehme mir dann auch die Zeit, dass er wirklich fluffig wird und dass er in Gang kommt. Natürlich könnte ich ihn direkt von Anfang an dahin treten. Das würde auch gehen. Aber das möchte ich nicht. Und das ist auch kein schönes Gefühl. Und ich will nicht so grob reiten. Ich will, dass er mitmacht. Ich will, dass er Spaß dran hat am Mitmachen. Und ich habe ja auch Zeit. Es drängelt mich ja keiner. Und keiner sitzt mir im Nacken und sagt, du musst aber in 20 Minuten. Nee, muss ich gar nicht. Und es ist schöner, wenn man auch merkt obendrauf, er macht gerne mit und er hat Spaß dran und er freut sich, wenn er gelobt wird. Ich lobe ihn ganz viel, wenn er es gut macht. Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, dass ich ihn auch überschwänglich lobe und ihm den Hals klopfe und sage, das hast du toll gemacht. Und man merkt schon, dass ihm das gut tut und dass er so bestätigt wird. Hm. Und er muss einfach, also er ist auch so ein Pferd, was gerne gepampert wird und gerne sich bitten lässt. Naja, wenn er so ist, dann kommen wir dem nach.
Ja, also der Gedanke ist dann auch so ein bisschen, der gleiche Erfolg ist möglich, es dauert nur einfach länger.
Ja.
Und das, da würdest du sagen, da hat man eine gute Chance, dass das so ist.
Es ist ja tatsächlich so. Also es ist ja tatsächlich so, dass wenn ich ihn so reite, dass er am Ende wirklich ein tolles Pferd ist und dass er super toll zu reiten ist und ganz, ganz leicht und fein am Bein ist und auch ganz fein an der Hand und er schöne Anlehnung hat und über den Rücken läuft. Der Weg dahin ist wirklich anstrengend und mühevoll, aber man kommt ja immer an.
Stangenstunde, sagst du, das ist ja sozusagen die kleinste der denkbaren Vorstufen zu, man springt über irgendwas drüber. Da schwingt ja immer so ein bisschen mit bei dir diese Angst, dass der zum Rodeo-Pferd wird. Jetzt sagst du, war gar nicht so, spielt keine Rolle. Und ich erinnere mich an die Zeiten, als du gesagt hast oder als wir darüber gesprochen haben, der muss immer vorher an die Longe, sonst kann man sich da nicht draufsetzen. Ist das eigentlich mittlerweile schon überwunden?
Ja, ich kann mittlerweile auch reiten, ohne ihn zu longieren. Aber es ist für mich einfacher, wenn ich ihn vorher an der Longe laufen lasse.
Also du machst es immer noch?
Wenn niemand in der Halle ist, wenn ich genug Zeit habe, dann longiere ich ihn lieber vorher ab, weil ich es dann beim Reiten leichter habe, weil er dann viel schneller locker wird und weil ich mich dann obendrauf nicht so abmühen muss.
Aber die Sorge war so ein bisschen, dass wenn der diese Stangen sieht, dass der dann sich auch animiert fühlt, nochmal jetzt irgendwie den Flappes zu machen mit dir obendrauf und dass er dann vergisst, dass du obendrauf sitzt, und diesen Impuls hat er aber nicht.
Also man merkt bei ihm ja, wenn man obendrauf sitzt, der Knoten ist noch im Körper. Und dieser Knoten löst sich an der Longe zum Beispiel immer in 2, 3 Bocksprüngen. Oder wenn ich ganz viele Übergänge reite und versuche, ihn locker zu reiten. Wenn ich aber über eine Stange galoppieren soll und der Knoten ist noch im Pony, dann bockt er garantiert.
Verstehe.
Deswegen fange ich erst an, mit über Stangen zu traben oder zu galoppieren, wenn ich merke, er lässt so ein bisschen los. Im Trab ist es nicht so das Problem, aber wenn ich im Galopp mit dem Knoten über eine Stange galoppiere, dann wird er unter Garantie bocken.
Hm.
So gut kenne ich das Pferd inzwischen, dass ich weiß, er braucht dann diesen Bocksprung, um so diese Spannung loszuwerden. Und wenn ich das an der Longe machen kann vorher, dann mache ich das. Dann macht er auch immer einen Bocksprung, wenn er sofort über eine Stange galoppieren soll. Und wenn ich drauf sitze, muss ich ihn erst locker reiten. Er muss erst loslassen und dann galoppiere ich über eine Stange.
Alles klar. Also so eine Form von, man muss da gewisse Knoten lösen und so, das gibt's immer noch, aber es ist, das Problem ist nicht mehr ganz so scharf geladen und nicht mehr ganz so explosiv, wie es mal war.
Nein, also er hat schon lange nicht mehr so gebockt wie anfangs, dass er wirklich zum Rodeo fährt wird. Er macht immer noch mal Sätze und kleine Bocksprünge, aber okay, bei weitem nicht so schlimm, wie das anfangs war.
Dieses Überstangenlaufen, das hat ja auch was zu tun mit dem Beine sortieren. Ne? Das wird wahrscheinlich auch der Hintergedanke sein, dass du das überhaupt mit ihm machst, weil er sich damit eben auch so schwer tut. Du hast gesagt, dass er sich selber sortiert. Das fällt ihm, da ist er noch klein, er ist auch körperlich. Du hast es immer beschrieben mit dem, der ist hinten so überbaut und so weiter. Und er hat so mit sich zu tun, die Beine zu sortieren. Ist das der Hintergedanke, dass du so Stangengeschichten mit ihm veranstaltest?
Genau, er soll sich so ein bisschen selber ausbalancieren und er soll lernen, sich über diese Stangen auch zu bewegen und dass er wirklich flüssig darüber trabt und ausbalanciert ist und darauf achtet, wo er hintritt.
Hm. Ja, ja, genau.
Genau, das tut auch ganz gut und man merkt auch den Erfolg, dass dieses Stangentraining ihm wirklich sehr, sehr gut tut.
Und er ist ja so ein bisschen dösig, so ein bisschen verträumt. Erregen denn solche bunten Stangen dann, also ist es ein Weg, seine Aufmerksamkeit zu kriegen? Oder geht's so? Okay, es geht so.
Also sie müssen schon sehr, sehr, sehr bunt sein, dass er da überhaupt nur mal mit dem Ohr zuckt. Also zur Not würde halt auch einfach diese Stangen, er würde da auch drüber fallen.
Oder drauftreten.
Oder drauftreten, genau. Und dann merkt er, oh, das tut aber schon weh, wenn ich da dran stoße. Aber er tritt beim nächsten Mal wieder drauf.
Okay.
Also er ist schon sehr dösig, wenn, was alles so betrifft, was so, auch so ein Sprung, wenn ich ihn an der Longe springen lasse, wenn der Knoten gelöst ist, dann nimmt er so ein Hindernis nicht mehr ernst.
Dann ist er Superman auf einmal, oder was, ja, so.
Dann fällt er auch mal drüber, also wo er dann wirklich, dann guckt er in der Gegend rum, hoch, der Sprung ist ja da, dumm gelaufen.
Das ist aber echt ein schwieriger Kandidat, ne, also wenn du das jetzt so erzählst.
Das Wort dösig ist, glaube ich, wirklich, das trifft es total. Okay. Er ist so ein bisschen dösig.
Und seine Aufmerksamkeit kriegt man dann aber offensichtlich nicht mit. Man stellt irgendwelche Stangen oder Hindernisse hin, sondern es ist eine andere Form. Also du musst ihn anders kriegen. Und,
genau, ich muss ihn kriegen mit Kopfarbeit. Und ich muss ihn damit kriegen, dass ich mit ihm Dinge mache, die er spannend findet und an denen er Freude hat. Dann macht er mit, dann ist er aufmerksam.
Und das kann man vom Sattel aus?
Das kann man vom Sattel aus, ja. Auch mit viel Lob und mit viel Bestätigung, das finde ich toll. Und er ist ja immer sehr, sehr darauf bedacht, dass ich es gut mit ihm meine. Auch vom Boden aus ist er immer sehr, habe ich es gut gemacht? Also jetzt musst du mich aber mal loben, könnte ich jetzt mal einen Keks haben? Das findet er total toll. Wenn man ihn lobt, das findet er super. Manchmal weiß er nicht, wofür er gelobt wird, weil er so dösig war und es nicht gemerkt hat, dass er was gut gemacht hat. Aber man kriegt ihn schon. Ja, es ist schwieriger. AC kriegt man viel, viel leichter. AC ist super toll und leicht zu animieren. Guck mal, das macht Spaß und AC ist immer sofort da und mit Klecks dauert es halt immer ein bisschen länger. Aber das macht trotzdem Spaß mit ihm. Also.
Ja. Jetzt. AC war auch in der Stangenstunde?
Hm? Ja, na klar. AC war auch in der Stangenstunde.
Und dem fällt es leichter.
Der Strebe.
Musst du denn da dann noch mit ihm, also da muss man doch dann eigentlich noch was oben drauf packen, auch was so, sagen wir mal, so die Ansprüche angeht, weil wenn jemand, also Musterschüler fühlen sich ja auch leicht unterfordert.
Hubert hat es schon so anspruchsvoll gemacht, dass AC sich nicht unterfordert gefühlt hat, im Gegenteil. Also der ist ja auch erst 5. Wir fangen jetzt mal langsam an, auf den gebogenen Linien und auch Schlangenlinien immer mal wieder ein Cavaletti einzubauen. Und an was wir jetzt wirklich arbeiten, ist der Rhythmus. Also vor allem im Galopp über Stangen galoppieren und den Rhythmus behalten. Das braucht man nachher im Parcours, dass er wirklich lernt, rhythmisch darüber zu traben und zu galoppieren.
Ich wollte gerade sagen, diesen Brückenschlag zur Dressur, den würde ich eigentlich ganz gerne mal machen. Wofür ist es dann im Dressurviereck gut? Was sind so auch die Hintergedanken? Mir fällt auch noch mal ein, das Stichwort fliegende Wechsel. Da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen und haben es dann wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Das zählt ja dann zu den Dingen, die jetzt so in der Dressur als nächstes anstehen eigentlich, korrekt?
Ja, den Winter über will ich auch daran arbeiten. Wir haben es ja auch schon angefangen, aber ich will es nicht üben bis zum Erbrechen. Wir haben 2-3 Mal haben wir jetzt die Wechsel mal angetestet. Sein Galopp muss sich noch verbessern. Er muss noch mehr in die Versammlung im Galopp und der muss mehr Last aufnehmen und das Hinterbein muss einfach schneller werden. Er kann das noch gar nicht so aufnehmen. Und bevor wir dann irgendwie ihn zu Tode wechseln, machen wir das immer mal wieder. Wir bauen immer mal wieder einen fliegenden Wechsel ein und dann lasse ich ihn aber auch ein paar Tage oder auch mal zwei Wochen damit in Ruhe, wenn er es gut gemacht hat. Und wir arbeiten im Moment sehr viel am Galopp, dass der mehr nach vorne und größer wird, der Galopp, weil er manchmal immer noch so ein bisschen Hasengalopp macht. Aber das hat sich schon sehr, sehr viel gebessert und wir arbeiten an Zulegen, Einfangen, an dem rhythmischen Galoppieren über Stangen und wirklich auch, dass er sofort reagiert, wenn ich sage, jetzt möchte ich gerne ein bisschen zurück, jetzt möchte ich gerne einen großen Galoppsprung, jetzt möchte ich einen kleinen Galoppsprung. Das ist im Moment so der Fokus der Galopparbeit und da erarbeiten wir natürlich dann auch die Wechsel draus.
Und der Hintergedanke ist ganz klar die Dressur bei in der Stangenstunde.
Ja. Ach, also das Ziel ist ja auch immer noch nächstes Jahr so ein kleines E-Springen zu gehen mit ihm.
Wenn es im Hintergrund jault und man das hört über das Mikrofon, unser Hund träumt.
Sie träumt wahrscheinlich von ganz vielen Knochen.
Genau, von ganz vielen Knochen. Oder kann Frauchen mir auch mal so einen Parcours aufbauen? Ja, Sie singt aber gerade wirklich. Ein Lied.
So, ausgeträumt.
Wo waren wir jetzt stehen geblieben? ach so, das E-Springen und dass du, also es ist, aber ich meine, das Gute ist ja, es zahlt auf mehrere Konten ein sozusagen. Ne? Also es ist, man hat davon in beiden Disziplinen was und deshalb muss man sich die Frage eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht so exzessiv stellen. Es macht Laune, es macht Spaß, es tut was für den Rhythmus.
Und vor allem wird es so kommen, dass immer mehr Prüfungen, also Dressurprüfungen, am Ende der Prüfung ein Gehorsamssprung gefordert wird. Und dann ist es ganz gut, wenn man es kann.
Am Ende von Springprüfungen?
Nein, am Ende von Dressurprüfungen.
Ein Sprung. What?
Ja. Nicole Weidner ist eine L-Dressur geritten. Mit dem Nimbus, da gab es am Ende einen Gehorsamssprung. Und gut, dass das Pferd springen kann.
Ist das hier so die Sprungrevolution oder die?
Nein, aber der Anspruch ist, dass ein Dressurpferd auch einen Sprung springen sollte. Ein Springsprung.
Hat sich das die FN ausgedacht oder ist das so eine Turnierveranstaltergeschichte? Mach mich mal schlau.
Also, nee, das ist ganz normale LPO. Also es gibt mittlerweile Prüfungen, da ist am Ende der Dressurprüfung ein Gehorsamssprung. Muss man machen.
Also Dressurviereck und irgendwo am Ausgang ist dann noch hier, wir haben dann noch mal so ein S-Ochser aufgestellt. Also so jetzt nicht, aber
ich glaube, das ist eher so, keine Ahnung, vielleicht 80 Zentimeter oder einen Meter, also nicht so hoch.
Okay, aber interessant, habe ich noch nie gehört, ehrlich jetzt, das ist ja, ja.
Kunststück, du reitest ja nicht.
Na gut, wie dem auch sei. Dann lass uns doch mal so ein bisschen an das anknüpfen, was wir in der vergangenen Woche schon hatten. Und zwar war ja da der Gedanke, hat auch in irgendeiner dieser Zeitschriften gestanden, dass Pferde ganz eigene Charaktere sind, eigene Charaktereigenschaften haben, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Dass es einfach gut ist für die Ausbildung eines Pferdes, sein eigenes Pferd kennenzulernen, zu wissen, was ist er denn eigentlich für ein Charakter, um dann eben auch individuell darauf eingehen zu können. Du hast es sehr bejaht und hast gesagt, ja, der Gedanke ist total richtig. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht, über die Charaktere deiner Pferde, die dich in deinem Leben so lange begleitet haben oder die du so lange begleitest, darüber zu sprechen und mal darüber zu reden, was sind das denn eigentlich so für Charaktere? Wir hatten das Gedankenspiel mit der Frage, was wären die denn für Autos, wenn sie Autos wären im Teaser? Jetzt haben wir ja über AC/DC und Klecks in der vergangenen Woche schon gesprochen, aber du hast gesagt, dir ist noch eingefallen, was für ein Auto der AC/DC wäre, richtig?
Ja, der wäre der Mini Countryman.
Der Mini Countryman?
Ja.
Okay, jetzt haben
wir. Spritzig und flott, aber trotzdem total hübsch und kompakt und ein Auto, was einfach immer Spaß macht.
Und teuer ist er auch.
Teuer
also,
ist er aber, auch, da, ja. Ja. Aber der kann alles. Der Mini Countryman. Und blond ist er auch.
Wer ist jetzt die Elektrovariante oder der Benziner?
Der tankt super. Plus.
Ist der eine Umweltsau?
Der Klecks wäre dann eher der Diesel. Der Mustang Diesel. Sieht total elegant aus. Und wenn man ihn anmacht, macht er erstmal bup, bup.
Braucht sau viel Sprit, springt total. Nicht an. Genau. Irgendwas, was nicht anspringt, wäre der Klecks, ne?
Genau. Der Mustang ist, glaube ich, gut. So diese, oder so ein alter Cadillac. Sieht sau elegant aus, aber braucht ewig, bis er auf Touren ist. Aber wenn er dann mal läuft, macht er Riesenspaß.
Genau. So. Von AC/DC und Klecks hatten wir es ja in der vergangenen Woche schon. Wir wollen in dieser Woche sprechen über Pferde, die dich davor sehr in Beschlag genommen haben. Welche Autos sie sind, das wissen wir schon aus dem Teaser. Du hast gesagt, der Globus, der Rentner, der Oldtimer wäre so ein italienischer Sportwagen, auch so nach dem Motto total elegant, läuft total fein, aber halt auch nicht immer. Also hat auch seine schlechten Tage, wenn es mal so geregnet hat oder so. Also ist auch manchmal ein bisschen Rost in den Knochen. Und der Nixon, hast du gesagt, wäre der Porsche Cayenne.
Rumpf.
Genau, oder da sind wir nicht so weit hier von der Schwarzwaldheide weg, der Panzer Leopard 2.
Das hätte auch gepasst,
ja. So gewisse Eigenschaften davon hat er sicherlich auch mitgebracht. Die Charaktere von Nixon und Globus, jetzt mal, wenn man über diesen Autovergleich hinausgeht und du vielleicht mal über Nixon sprichst, mit dem du ja sportlich so erfolgreich warst, also du wärst auf deinem Weg schon ein ganzes Stück weiter mit AC/DC jetzt, wenn du die Erfolge, die du mit Nixon gefeiert hast, wenn du die mit dem AC/DC dann irgendwann mal feierst, also das ist schon nacheifernswert, du warst mit Nixon sportlich sehr erfolgreich.
Ja, das stimmt.
Aber es war nicht immer ganz leicht.
Auch das stimmt.
Der und Panzer, genau. Erzähl mal.
Das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich von Globus natürlich sehr verwöhnt war. Globus habe ich ja auch als vierjähriges Pferd gekauft. Der war oder ist ein hochsensibles Pferd, sehr höflich, ein Gentleman. Globus wäre mir nie auf die Füße getreten oder hätte mich angerempelt. Der hat immer ganz höflich gefragt, du stehst da, aber könnte ich da vielleicht mal auch nicht? Alles klar, dann nicht. Der war immer wirklich sehr zuvorkommend, ein echter Gentleman. Der war auch, der lebt ja noch, der ist im Umgang nicht immer ganz leicht gewesen. Also Dinge, vor denen er Angst hatte, hatte er einfach Angst. Und das habe ich auch nie rausgekriegt aus dem Pferd. Also der ließ sich zum Beispiel nie einsprühen mit nix. Also wenn du mit der Sprühflasche kamst, hat er gesagt, okay, dann ich gehe. Mir egal, ich gehe.
Und auch durch Zäune geht er dann, also er Panik.
Ist, genau,
ne?
Also er ist auch zweimal hat versucht, aus dem Roundpen zu springen, 1,60 Meter hoch, vor Panik, weil irgendwas da war, was ihn erschreckt hat. Also er ist auch in Dressurprüfungen zum Beispiel, wenn an der Bande ein Brett eine andere Farbe hatte, ist er da nicht hingegangen, weil ihm das gruselig war. Also Globus war schon schwierig, auch im Umgang. Er war eigentlich ein Springpferd. Ich habe ihn gekauft als Springpferd, aber er ist halt nur zu Hause gesprungen. Er ist fremde Sprünge, ist er nicht gesprungen. Das war
weil
so,
die Stangen da anders angemalt waren oder so.
Er ist nicht mal auf den Abreiteplatz, wenn auf dem Turnier, wenn ein Sprung da stand. Ich hatte keine Chance, mit dem Pferd auf dem Turnier zu springen. Deswegen, aber im Umgang war der, oder ist der heute noch, sehr höflich, der ist super gut erzogen, also der läuft, mit dem kann man ohne Halfter, ohne Strick spazieren gehen, der geht immer mit dir. Also der weiß genau, was er soll, was er nicht soll, wo er zu laufen hat. Der würde nie den Menschen anrempeln, der weiß ganz genau, dass der Mensch immer Rang höher ist, obwohl er in der Herde mit anderen Pferden ist, ja ein echtes Arschloch. Aber er weiß sehr genau, dass der Platz beim Menschen unter dem Menschen ist und er würde niemals einen Menschen anrempeln oder umrennen oder beißen oder treten, das würde er nie machen. Und so war ich natürlich sehr verwöhnt von dem höflichen Globus und dann habe ich Nixon gekriegt. Nixon war ja als Fohlen schon ein Riese und hat sich überall vorgedrängelt, weil er es konnte. Und das prägt natürlich auch den Charakter von so einem Pferd, wenn der weiß, dass er mit seiner Erscheinung und mit seiner Körpergröße, ich panzer mich da einfach mal durch, wenn das funktioniert, dann prägt das natürlich den Charakter von so einem Pferd. Und ich war anfangs mit dem dreijährigen kleinen Panzer wirklich überfordert. Also ich bin diesem Pferd nicht Herr geworden. Ich konnte den, also ich habe den am Anfang, wenn die auf der Koppel waren, ich habe mir einen Helm angezogen, ich habe eine Führkette mitgenommen, ich habe feste Schuhe angehabt, Handschuhe und eine Gerte. Die haben mich immer gefragt, wo gehst du hin? Ich hole meinen Pony von der Koppel. Weil.
Ist der denn auch gegen dich gegangen?
Der ist auch gegen mich gegangen. Also der ist zum Beispiel, wenn ich den von der Koppel geholt habe, dann ist der erst brav mitgelaufen und dann hat er sich überlegt, was soll ich hier, ganz alleine? Nö. Und dann ist der gestiegen neben mir, hat sich auf dem Absatz umgedreht und ist abgehauen. Mit fliegenden Fahnen. Das ist mir dann einmal passiert, zweimal und dann stand ich da. Und
dann hast du gedacht, okay. Sportsfreund so nicht.
Genau. Und dann habe ich ihm die Kette um die Nase und dann gab es einmal einen Rums und dann stand das Pony wieder. Und da war er erstmal verdutzt.
Da ging es mit dem Rums, aber ist ein anderer Schnack, ja. Ob ist eine grundsätzlichere Frage, ne? Als jetzt irgendwie.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, also mein Adrenalin war auch 1000. Ne? Also es war nicht so, dass ich cool war. Ich hatte schon Angst. Ich wusste, was ich zu tun habe. Wenn der das nochmal macht, also ich wusste genau, ich muss da jetzt reagieren, sonst geht das nicht gut aus, ich kann niemals meinen Pony von der Koppel holen. Und, aber ich war sehr aufgeregt, ich bin neben dem Pferd hergegangen, ich war, also es werden mit Sicherheit mich einige verstehen, die, wenn sie ihr Pferd führen und wissen, der ist unberechenbar, dass man da auch ein Stück weit Angst hat, weil es ist auch gefährlich, deswegen habe ich auch den Helm immer angehabt, weil wenn der neben mir steigt und trifft mich mit dem Eisen am Kopf, dann bin ich tot. Und das sah zwar immer irgendwie bescheuert aus, aber es war mir in dem Moment egal. Und ich habe das mit der Kette, musste ich zweimal machen. Und dann war das für immer geklärt. Also es war in Ordnung. Ich habe dann noch ein paar Wochen die Kette immer noch drauf gemacht, aber es war nie wieder, dass er gefragt hat, muss ich wirklich mitgehen? Das hat er nie wieder gemacht. Aber so mussten wir mussten alles so ausdiskutieren, dass er mich beim Ausgang, wenn wir durch ein Tor gegangen sind, dass er da nicht an mir vorbei rauscht. Ich gehe zuerst. Und dann er. Und auch diese Dinge, wir mussten alles wirklich auf die harte Tour klären. Verladen war wirklich eine Katastrophe. Und der ist halt wirklich, der ist mit mir auf die Rampe und dann hat er die Ohren angelegt, die Zähne gefletscht und hat mich angegriffen. Natürlich weiche ich zurück. Also ich bleib da ja nicht stehen und gehe dem Pferd entgegen. Dafür war ich einfach nicht tough genug und nicht souverän genug. Und Pia hat mir dann geholfen, wir haben Verladetraining gemacht und wir haben dann irgendwann einen Weg gefunden, der zwar nicht so nach Lehrbuch ist, der hat aber immer funktioniert. Also Pia konnte ihn reinschicken, es war überhaupt kein Problem, der wusste sofort, Pia ist da, alles klar, da ging der einfach rein. Die hat einmal mit dem Strick gewedelt und dann ist das Pony in den Hänger. Und ich habe dann irgendwann so einen Trick angewandt, ich habe immer so einen langen Westernstrick und habe den vorne um die Stange. Und hab den Satz immer im Kopf, ich muss nur sturer sein als er. Und hab mich einfach hingestellt und hab den Strick festgehalten. Und ich musste nur sturer sein als er. Hat dann irgendwann aufgegeben. Und die Zeit, wo er sturer war, wurde dann irgendwann von 20 Minuten, waren es irgendwann noch 2 Sekunden. Und dann, ich konnte ihn alleine verladen. Es hat alles seine Zeit gedauert, aber ich musste ganz, ganz viele Kämpfe ausfechten mit Nixon, dass er wirklich wusste, ich Chef und er hat zu machen, was ich sage. Aber es hat lange gedauert, also 3 Jahre haben wir da dran rumgemacht, bis wir uns arrangiert hatten und wir beide gut miteinander klarkamen am Boden. Also hat schon 3 Jahre gedauert, ja.
Und dann aber auch dauerhaft, also es war dann geklärt, okay.
Ja, es war geklärt. Und es hat auch alles gut funktioniert. Also ich konnte immer allein aufs Turnier fahren, ich konnte das Pferd alleine verladen, fertig machen. Es hat immer alles gut funktioniert. Und das war mein Ziel. Ich will nicht immer einen Helfer brauchen, wenn ich irgendwo hin will. Weil dann ist man sehr abhängig und ich wollte das unbedingt alleine hinkriegen. Und Nixon hat mich sehr, sehr viel gelehrt im Umgang mit Pferden. Also so vom Boden und so. Also auch, dass Pferde verladen werden, wie die auf den Hänger gehen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, auch von Pia. Das hat mich sehr viel weitergebracht. Ja. Auch mit den jungen Pferden jetzt, mit AC und mit dem Klecks. Die gehen beide super toll auf den Hänger. Die sind am Boden sehr gut erzogen. Also das ist mir schon wichtig, dass so ein Pferd mir nicht auf der Nase rumtanzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also man sieht daran auch, dass tatsächlich an diesem Grundgedanken, die Charaktere der Tiere sind unterschiedlich und man muss unterschiedlich damit umgehen, dass da total viel dran ist. Beim Globus war wahrscheinlich dann dieses Thema Vertrauen. wenn der so viel Angst hatte, war das Thema Vertrauen aufbauen ein ganz großes. Und bei Nixon spielte eine große Rolle, da überhaupt erstmal so diese Hierarchiefragen zu klären. Also wer hört hier auf wen und wer darf hier eigentlich machen, was er will? Und wo kann man möglicherweise dann doch nicht immer machen, was man will?
Der Nixon stand ja in dem Aktivstall immer vorm Eingang. Und der ist unzählige Male mit einem anderen Pferd rausgelaufen, weil die Mädels, wenn sie ihr Pferd geholt haben, den Nixon nicht von der Stelle bewegen konnten. Und dann stand er da einfach. Und die haben ihn nicht zurückhalten können. Der hat sich einfach rausgepanzert.
Naja.
Und dann irgendwann habe ich dann an die Tafel geschrieben, bitte, wenn ihr euer Pferd holt, nehmt einfach eine Gerte mit und verpasst dem mal eine, dass der nicht mit euch rausläuft. Dann ist der rausgelaufen und hat sich ans Heu gestellt und hat da gefressen. Das hat er einfach gemacht, weil er es konnte, weil er so stark und so groß war. Und selbst ein Stromband hat ihn ja nicht abgehalten, über Zäune zu klettern, weil da auf der anderen Seite ein Grashalm war, der schöner aussah.
Er hat auch versucht, die Futterautomaten zu treten, wenn sie kein Futter mehr genau. rausgerückt haben. Ne? Ich erinnere mich da jetzt wieder dran.
Wenn es gescheppert hat, war es Nixon im Futterautomat.
Genau, nach dem Motto.
Komm raus, du Sau, ich krieg dich.
Hafer.
Hafer, genau.
So ein bisschen der Obelix der Hafi-Szene. So.
Ja, aber ein so rittiges Pferd, was man ihm nicht zugetraut hätte. Draufsetzen, Spaß haben, immer.
Obwohl, also nicht nur in Nicht-Panzerphasen, aber also wenn man draufgesessen hat, immer rittig.
Er hatte auch Panzerphasen, wenn man drauf saß. Klar, also bei jungen Pferden ist es ganz normal, dass die auch mal dagegen gehen und dass die mal sagen, das ist jetzt aber anstrengend, das möchte ich nicht. Aber der hat so schnell gelernt. Der war so fix in allem. Das war wirklich ein super, super gelehriges Pferd, hochintelligent. Der hat ganz viele Dinge so schnell gelernt, dass ich gedacht habe, geht ja, ist ja super. Und der war ja ganz jung auch schon relativ erfolgreich. Also er hat ja auch fünfjährig schon gegen Warmblüter L-Dressuren gewonnen. Und da war er gerade mal 5. Das war schon.
Ja. Und ein Drama, dass er dann so jung leider gestorben ist, das muss man auch sagen. Und du musstest dann, was das Sportliche angeht, und das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn Leute erst jetzt in unseren Podcast dazu kommen, das führte dann ja dazu, dass du sportlich quasi bei Null wieder anfangen musstest, so mehr oder weniger.
Mit dem dreijährigen AC,
genau. Mit dem dreijährigen AC/DC, genau. Weil Globus war zu dem Zeitpunkt eben schon so ein Oldtimer, der italienische Sportwagen, dass er spazieren geritten wurde und dann er jetzt auf der Rentnerwiese steht. Die Charaktere von Pferden. Damit sollten sich, glaube ich, alle Pferdeleute beschäftigen. Ein kleiner Ausflug, genau.
Ja, und was mich das auch gelehrt hat, ist, manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man so Arrangements findet, Pferd und Mensch, mit dem beide gut klarkommen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Aber man kann so Arrangements treffen, man kommt leichter durchs Leben. Es muss nicht, zum Beispiel mit dem Verladen, mit dem Nixon, es muss nicht perfekt sein, der muss nur ein Hänger. Wie er da reingeht, ist
also egal. Wenn man den Umweg über den langen Westernstrick geht und sagt, wenn Jenny das macht, dann ziehen wir eine lange Leine durch den Hänger und dann ist der Druck sozusagen der, dass er halt dazu gezwungen ist, da rumzustehen, aber auch nicht wegzukönnen und irgendwann geht er halt rein. Es gibt nur einen Weg, den nach vorne. Dann ist es so. Es ist besser als reinprügeln und ist dann einfach, dann dauert es halt mal 5 Minuten.
Oder Globus hat sich nicht einsprühen lassen, dann habe ich das Fliegenspray mit dem Schwamm aufgetragen. Ich habe es auf den Schwamm gesprüht und dann auf das Fell. Das ging.
Und das ging?
Ja.
Ach komm.
Also solche Arrangements habe ich dann schon getroffen. Ich wollte auch nicht immer jeden Kampf ausfechten. Das muss man auch, glaube ich, nicht. Also man kann auch schon so Umwege gehen und dadurch das Leben für sich und für das Pferd einfach leichter machen.
Aber es hat Grenzen, würdest du auch sagen, ne?
Absolut.
Also du bist jetzt es gibt ja auch, das sagst du immer, das ist die Handauflegerfraktion, die sozusagen Pferden alles durchgehen lassen. So eine bist du auch nicht.
Auf gar keinen Fall. Also das Pferd muss schon wissen, was es nicht darf. Und ganz wichtig ist immer Tanzabstand einhalten. Ich möchte nicht, dass das Pferd mir auf die Pelle rückt. Weil dann kann es auch gefährlich werden. Ich will, dass die wissen, dass sie Abstand zu halten haben, es sei denn, ich erlaube ihnen, dass sie kommen dürfen. Und das ist so ein Prinzip, wo ich auch nie von abgewichen bin. dass sie mich nicht bedrängen dürfen und mir nicht so nah auf die Pelle rücken dürfen.
Sehr schön. Jenny, wäre es denn dann soweit, dass wir zu der Rubrik kommen, die mir unsere Volontärin Nicole eingebrockt hat? Du musst jetzt erstmal googeln, was ich nicht durfte.
Googeln, dass ich das Flamen. Auch. Mein Face-ID geht nicht mehr. Bin ich so alt geworden, dass mein Handy mich nicht mehr erkennt? Das ist voll scheiße. Gott, oh Gott. Echt jetzt? So.
Nach dem 5. Glühwein funktioniert mein Face-ID nicht mehr, was ich daraus lernen könnte. Ja. Jenny, während du auf dem Handy rumtippst und das jetzt und also quasi die korrekte Bezeichnung, das finde ich ja schon mal sehr, also daran merkt man ja schon mal, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist, einen Begriff herzuleiten, den man selber gar nicht kennt und selbst die Fachleute müssen dafür googeln. Also ich habe zwei Theorien gehabt und sag jetzt mal den ersten Ansatz, den ich im Kopf hatte und sag auch gleich dazu, das ist nicht meine Antwort, ich habe noch einen anderen. Ich dachte erst, also ich bin von dem Wort flämen, da dachte ich, das könnte was mit flämisch zu tun haben. Die Flamen und die Wallonen, Belgien, so, weißt du? Und dann dachte ich, okay, wenn dann jemand, ja, flämen, das wird ja alles so eingedeutscht und so, wie alt ist dieser Begriff? Dann dachte ich, also, das ist ja dieser Konflikt in Belgien, jetzt lass mich lügen, sind es die niederländischsprachigen und noch eine andere französischsprachigen Belgier, jedenfalls ist es ein harter Konflikt und dann dachte ich, okay, wenn das vielleicht sowas ist, es gibt Krüppchenbildung im Stall. Die Flamen und die Wallonen, weißt du? Und dann gibt es dann welche.
Die Anti-Alkoholiker.
Irgendwie wie auch immer. Also wenn es so eine Grüppchenbildung gibt im Stall, wenn man sagt, eigentlich müsst ihr eine Nation sein. Und dann sagen die aber, nee, wir sind hier die Flamen und die Wallonen. Und wenn die Flamen quasi sauer werden, dann flämen die.
Aber das Pferd tut's doch.
Und geifern sich an. Ja, das Pferd. Also es gibt dann eine Gruppe, das sind die, die flämen und das sind die Agros.
Nicht die Menschen, das sind die Pferde.
Nein, die Pferde, ja natürlich, wir reden ja hier von den Pferden. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist auch alles ein bisschen weit hergeholt. Absolut. Und was hat Belgien mit Reitsport zu tun? Die Belgier können Waffeln und Pommes und Kinder missbrauchen.
Schenk mir keine Blumen, streu mir lieber Pommes ums Bett.
So, und dann dachte ich, das kommt ganz woanders her, aus einer ganz traditionellen Pferdesportnation Großbritannien, vom Wort Flame. Die Flamme, also weißt du, dass das The Fire is in me, so Lothar Matthäus mäßig, ja? Also die Flame. Und was macht ein Pferd? Also Flamen ist, wenn ein Pferd on fire ist, weißt du? Also ein Verhalten, das es an den Tag legt, das Pferd ist in an. Wallung, ist an, genau. Und irgendwie, und das also
in so einer,
zeigt es dann
in so
auch.
So eine S-Dressur ist dann das Pferd von der Isabel Wert flamed.
Ja, es flamed, ja. Aber auch noch, also so, dass man es sieht. Also, weil du hast ja gesagt, es ist sozusagen, es ist ein Tu-Wort, es ist ein Verb. Also, man muss es ja auch sehen. Also, es muss irgendwie, findet es auch noch, das muss ich jetzt raten, es findet auch noch so einen körperlichen Ausdruck, weißt du? Das Pferd ist on fire. Ja, und irgendwie,
jetzt werden wir der Sache ja, ja.
Es macht, keine warm, Ahnung, es mit dem, es warm, macht irgendwas mit dem Maul, es schnaubt warm, oder so.
Heiß.
Heiß.
Es macht irgendwas mit dem Maul.
Ja.
Jetzt wird es wärmer.
So, was kannst du mit dem Maul machen? Es fletscht so die Zähne, ich bin on fire, es schnaubt so. Weißt du?
Soll ich dir mal ein Bild zeigen, bevor du noch mehr Unsinn redest?
Wieso ist es Unsinn? Ist es Unsinn? Ja, aber davon rede ich doch gerade.
Genau. Aber das hat nichts mit der Flamme zu tun.
Aber das Pferd macht genau das, was ich gerade beschrieben habe. Genau das. Die Lippen auseinander, man sieht die Zähne. So. Ja.
So.
Ja, dann habe ich es doch gelöst. Also, wie ich es herleite, ist ja egal, aber das Pferd fletscht die Zähne und macht mit den, ist on fire. Hä?
Ja, aber warum ist es on fire?
Ist das wichtig dafür?
Ja. Also, jetzt die Definition von Wikipedia. Meist flämen Pferde, wenn sie einen Geruch festgestellt haben, den sie näher identifizieren wollen. Beim Flämen streckt das Pferd den Kopf nach vorne und zieht seine Oberlippe hoch. Das Flämen kann auch ein Zeichen von Unwohlsein und Schmerzen, vor allem im, oh, das ist ja so ein Wort, das ich ohne Brille gar nicht lesen kann. Du bist der Nachrichtensprecher, lies mal das Wort vor. Das hat 122 Buchstaben.
Der Gastrointestinaltrakt, was hast denn du? Also
das konnte ich mit Glühwein, mit 5 Glühwein jetzt nicht mehr lesen. Also
der Gastrointestinaltrakt, wo ist denn das Problem?
Der Bauch.
Das wird so, ja, Gastrointestinal, Bauch halt.
Bauch, genau. Also das ist Flemen. Und der Mensch kann's auch.
Den Kopf nach vorne, zieht seine Oberlippe hoch. Ja.
Und wenn der Mensch zum Beispiel die Nase rümpft, das ist Flemen.
Mhm.
Weißt?
Im Gastrointestinaltrakt. wir haben einen Folgentitel. Das glaubst du aber. Jenny, mit Blick auf die Uhr, glaube ich, es gibt kein Interview mehr in dieser Folge.
Haben wir so viel gelabert?
Ja, wir sabbeln hier nämlich schon seit ewig und 3 Tagen und wir haben ganz tolle Interviewpartner angefragt, das, so viel kann ich sagen. Und
aber es ist bald Weihnachten.
Es ist bald Weihnachten.
Wir sind alle im Stress. Können wir jetzt essen?
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen essen. Deckel auf Folge 147 des Pferdepodcasts. Wir kümmern uns jetzt mal um unseren Gastro-Dingsbums-Trakt.
Bauch.
Bauch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Schön war's. Folgt uns. Ihr kennt es ja alles. Tschüss, tschüss. Eine pferdige Woche.
Tschüss.
Tschö.